Die Pläne der EU zur Einführung einer anlasslosen Chatkontrolle sorgten in den vergangenen Tagen für breiten Protest aus allen politischen Lagern. Zunächst scheiterte das Vorhaben am Widerstand mehrerer wichtiger Mitgliedstaaten, darunter Deutschland. Doch steht die Chatkontrolle damit wirklich vor dem Aus? Darüber spreche ich jetzt mit Mary Kahn-Holoch, EU-Abgeordnete und dort Mitglied in den Ausschüssen für Inneres und für Verbraucherschutz. Ich begrüße Sie, Frau Kahn-Holoch.
Guten Tag, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
Sehr gerne. Frau Kahn-Holoch, die Abstimmung über die EU-Chatkontrolle wurde letzte Woche ja verschoben, nachdem klar wurde, dass Deutschland nicht zustimmen würde. Ist die Gefahr damit gebannt?
Also nein, die Gefahr ist damit nicht gebannt. Sie ist letztendlich damit nur vertagt. Also die Abstimmung wurde verschoben, weil vor allem Deutschland sich zumindest vorab geweigert hat, dem Entwurf zuzustimmen. Das ist in erster Linie ein wichtiger Erfolg, aber kein endgültiger Sieg. Und die EU-Kommission und andere Mitgliedstaaten, also vor allem Frankreich und Dänemark, haben angekündigt, den Vorschlag in einer leicht veränderten Form erneut einzubringen. Und das Muster kennen wir auch aus Deutschland. Wenn der Widerstand groß wird, wird halt eben umformuliert, aber im Kern bleibt es wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich bei der Massenüberwachung. Es wird nur anders formuliert. Deswegen müssen wir vor allem hier auf europäischer Ebene wachsam bleiben. Die Chat-Kontrolle ist sozusagen nicht vom Tisch. Sie wird nur unter einem neuen Namen und unter einem neuen Kompromiss wiederkommen.
Wie ist denn die Stimmung generell im EU-Parlament gegenüber der Chat-Kontrolle?
Also die Stimmung ist sehr gespalten. Man muss vielleicht mal kurz auf die Historie dieses Entwurfs eingehen. Also 2022 hat Ursula von der Leyen den Vorschlag einer Verordnung eingebracht und dieser Entwurf wurde damals im Innenausschuss schon abgelehnt. Also der unterscheidet sich minimal von dem neuen Entwurf dieser Verordnung. Damals war vor allem auch die Begründung, dass dieser Entwurf erheblich in die Grundrechte der Bürger einschreitet. Und jetzt wurde das Ganze sozusagen mit der neuen dänischen Ratspräsidentschaft wieder aufgetaut und wurde jetzt sozusagen den Europäischen Rat eingebracht, worüber, auch wenn man mit den anderen Delegationen spricht, man schon die Taktik dahinter erkennen kann. Und interessant ist es dabei auch, dass vor allem auch die deutschen Medien das Ganze gar nicht so auf dem Schirm hatten. Also wir hatten das schon während der Sommerpause thematisiert, dass das Ganze kommen wird, der Entwurf dieser Verordnung. Und auch die Tatsache, dass jetzt sozusagen wenige Tage vor dem 14. Oktober dann doch das Ganze von der Tagesordnung genommen wird, zeigt auch, dass untereinander man, glaube ich, bei dem Thema ziemlich gespalten ist.
Wie glaubwürdig ist denn die Ablehnung der Bundesregierungen in diesem Fall? Die Signalpräsidentin, also die Chefin des Signal-Messenger-Dienstes, Meredith Whittaker, etwa hat ja bereits öffentlich befürchtet, dass da ja schon im Geheimen weiterverhandelt wird.
Dem Ganzen würde ich persönlich auch zustimmen. Wir kennen mittlerweile auch das Verhalten auch natürlich aus Deutschland, gerade was die CDU betrifft. Und ich glaube auch, dass dieser Rückzug taktisch motiviert ist. Also man hat natürlich gemerkt, dass immens viele Petitionen gestartet wurden, dass ein unglaublicher Unmut, also lagerübergreifend, also auch gerade bei den Liberalen und auch bei den Linken aufgekommen ist, weil das Thema natürlich einen emotionalen Rahmen hat, nämlich gerade der Schutz von Kindern, aber inhaltlich letztendlich jeden einzelnen Bürger unter Generalverdacht stellen wird. Deswegen glaube ich, das hatte alles taktische Gründe. Das Ganze wird nochmal auf den Tisch gelegt werden. Es wird einen anderen Namen haben. Und dann werden wir bereit sein. Aber das Ganze ist, glaube ich, jetzt erstmal taktisch nur runtergenommen worden.
Der Messenger-Dienst Signal hat ja für den Fall der Einführung einer Chat-Kontrolle seinen Rückzug aus dem EU-Raum bereits angekündigt. Kann das sogar ein eingepreister Kollateralschaden sein? Also würde man das in Brüssel stillschweigend gutheißen, wenn Signal zum Beispiel sich zurückzieht?
Man darf natürlich nie vergessen, auch zu der Zeit, als letztendlich auch dieser Entwurf eingebracht wurde, das war 2022. Das war auch die Zeit der Corona-Maßnahmenzeit, wo schon damals natürlich auch die EU-Eliten gesehen haben, dass gerade solche Messenger-Dienste für die politische Opposition, für Demonstrationsbewegungen wie zum Beispiel die Querdenker und andere alternativen Medien unglaublich wertvoll sind. Und ich persönlich glaube, das ist auch eine Art Verdrängungstaktik, weil man natürlich auch sieht, nicht nur von Signal, sondern auch von Telegram und selbst Meta hat sich geäußert, das alles juristisch prüfen zu lassen und in Erwägung zu ziehen, dann sich aus dem europäischen Raum zurückzuziehen, weil man den Nutzern letztendlich das höchste Gut des Datenschutzes nicht mehr gewährleisten kann.
Gibt es zurzeit ähnliche Zensurbestrebungen durch die EU auf einer anderen Front? Beispielsweise wird über ein Social-Media-Verbot für Jugendliche andauernd gesprochen und das wird thematisiert.
Also auf europäischer Ebene gibt es jetzt noch keine Initiative einer Gesetzgebung. Es gibt auch in verschiedenen Nationalstaaten, also wie zum Beispiel in Frankreich, die Überlegung zu sagen, dass Jugendliche zum Beispiel ab einem Alter von 15 Jahren erst die Zustimmung der Eltern brauchen, um gewisse soziale Medien zu konsumieren. Aber auf EU-Ebene, und das ist natürlich, glaube ich, das wichtigste Thema überhaupt, in der letzten Legislatur wurde der Digital Services Act, also die Richtlinie überhaupt, die Zensurrichtlinie überhaupt, initiiert und in Deutschland nochmal verschärft durch die Bundesnetzagentur, durch Klaus Müller, der nebenbei auch der beste Freund von Habeck ist. Und das ist sozusagen die Grundlage, die überhaupt gelegt wurde für diese Zensur-Ära, weil man muss das einmal auch für den Bürger so sehen. Der Digital Service Act war die Grundlage dafür, dass letztendlich aus staatlicher Seite her alle Plattformen geprüft werden dürfen. Und jetzt kommt mit der Chatkontrolle sozusagen die zweite Phase der digitalen Überwachung, nämlich die Phase der privaten Nachrichten. Und da wird eine Infrastruktur oder soll eine Infrastruktur entstehen, die zukünftig, man weiß es nicht, auch für ganz andere Themenbereiche genutzt werden kann.
Frau Kahn-Holoch, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute nach Deutschland.
Vielen Dank. Ich danke Ihnen für das Interview.
Gerne.